Nicht genug von Chris Ohnemoos. Sie fuhr durch die Tunnel, durch Hügelketten oder sowas wie Berge. Sie fuhr mit dem Zug. Sie war eine Frau, die nicht mehr jung war, alt aber auch nicht, eine dem Alter trotzende, immer noch wendige Frau. Abweisend hat sie vermutlich gewirkt. In ihre Falten und auf ihre Stirn hatten sich immer mehr Fragen tiefer und tiefer geschrieben. Sie reiste einmal quer durch das Land, vom östlichen Norden zum südlichen Westen. Nahezu reglos und stumm verharrte sie an einem Fenster, oder sie ging durch die Reihen der Sitze und wankte. Mehrere Male war sie die Strecke in jenen Wochen gefahren. Neu war das Schwarz in ihrem Gepäck. Ihr Freund in Hochstein war einen Monat vorher gefahren. Die Freundin aus Borsig reiste vor etwa 2 Jahren. Ein Nachbar von ihr fuhr sogar zeitgleich, wenn auch in die andere Richtung. Das war ein seltsamer Trost. Immerzu musste sie denken,
wenn er nun stirbt, den ich mein ganzes Leben gekannt habe, der immer da war, auch wenn er nicht anwesend war,
er stirbt.
Dann endet mit diesem Menschen ein Teil von mir selbst. Wenn er nun stirbt, der schon von Anbeginn da war und der mich, sagen wir, in einem Akt der Enthemmung, vielleicht der aus Liebe gezeugt hat, dann ist mit ihm vor allem genau dieser Anfang verschwunden. Die Kraft dieses Anfangs und seine Chemie.
Her.
Und etwas von dem, was man Verbundensein nennt. Der Boden all meiner Stärken und Schwächen. Er ist dann weg.
So oder ähnlich, dachte die Frau mit dem Namen Beate und starrte derweil aus dem Fenster, auf brache Felder, die allesamt schliefen, auf tiefgefrorene Wiesen, Gärten und Wege. Es war ihr Winter der Lichtlosigkeit, ein Stillstand, ein Aushalten müssen.
Mein Vater muss gehen.
Wie schon die Mutter der Freundin aus Borsig, der Vater des Nachbarn und der des Freundes aus Hochstein.
Da gibt es nicht das Geringste zu klagen.
Sie biss in ein Fischbrötchen und trank ihren Fruchtsaft mit Mango, Papaya und roter Orange. Neben ihr lag ihre Handtasche, prallvoll mit Essen gefüllt. Mit Käse belegten Laugengebäck, mehreren Krapfen mit Zimt und 4 Tafeln Milchschokolade mit sehr viel Kakao. Aus reinem Trotz oder war es am Ende Vernunft? Hatte sie vor, das alles zu essen?
Ich werde das essen. Ich werde mich mästen gegen den Tod.
Sie schluckte den ersten Bissen mit Mühe hinunter und legte das Fischbrötchen weg. Sie war jetzt bei ihm, an seinem Bett.
Man sitzt bei dem Kranken und wacht, führt es auf kleinen Löffeln an seinen Mund. Man flößt es ihm ein. Man stützt ihn, damit er sich irgendwie aufrichten kann. Man tupft, was nicht in den Mund will, von seinem Kinn, vom Hals. Und von seinem Kragen.
Komm, trink noch.
Du musst etwas trinken. Dazu noch ein Stückchen Hefegebäck.
Ein paar Löffel Pudding.
Wenigstens Brühe. Du hast noch zu wenig gegessen.
Oh, du kannst nicht, Mensch.
Papa, du musst.
Iss was.
Ich bitte dich. Iss.
Der Vater? Ich möchte ja essen. Aber siehst du denn nicht ich, sondern er? Dieser Haufen, der hier liegt. Nichts mehr als Haut noch und Knochen. Er weigert sich einfach. Das ganze System weigert sich. Ich schmecke schon lange nichts mehr. Ich rieche nichts mehr. Es widersteht mir.
Aber du willst noch.
Dann also versuchen wir es weiter. Was sagst du? Toastbrot mit wachsweichem Ei.
Du löffelst es ja wieder selber.
Bei jedem ihrer Besuche, sie blieb immer mehrere Tage, erholte er sich. Aufstehen, stehen und gehen, essen und trinken, ging alles wieder. Doch kaum war sie weg, übernahm der nahende Tod seinen Körper. Verließen ihn alle gesammelten Kräfte erneut. Seltsamerweise bin ich gefasst. Selten in ihrem Leben war sie so ohne Zweifel gewesen. Er wird noch leben, wenn sie gleich ankommt. Dann wird er zu atmen aufhören, in wenigen Stunden.
Und dann wird er endlich entspannt sein.
Was sie sich beide insgeheim wünschten, ohne es jemals gefordert zu haben, dass sie bei diesem Vorgang, dieser Verwandlung,
oder sollte man Auslöschung sagen,
zusammen sein würden. Das schien sich nun zu erfüllen.
Er braucht mich zum Sterben. Mich und Mama. Eigentlich auch meinen Bruder.
Und sie brauchte ihn. Diese Gemeinschaft mit ihm und der Mutter.
Um alles begreifen zu können.
Um sich wahrhaftig trennen zu können. Denn bis zur letzten Sekunde hing sie an ihm.
Für mich gibt es nur dieses eine, in Tagen und Nächten zählbare Leben, den Atem, das Wachsen, das Lieben und Werden. Bleiben wird, was wir erinnern und was wir erzählen. So kann er für mich niemals tot sein. Spüre ich nicht jetzt seine Hände an meinem Rücken? Wie sie mich schieben auf meinem Klapprad durchs Wäldchen? Ich bin etwa 5 und er hinter mir. Er rennt immer schneller, schiebt mich und lässt mich dann los und ich fahre weiter mit seinem Schwung, den er mir geschenkt hat. Ich kann fahren, rufe ich wahrscheinlich ganz laut. Und sehe ich nicht, wenn ich nur will, sein Schmunzeln, schmallippig in seinem feinen Gesicht. Und wieder zeigt er mir etwas. Einmal den schwarz-weißen Wurf unseres Hundes. Einmal die Schaukel hoch in den Ästen der Eiche. 2 Salamander im Frühling. Das sehe ich doch alles. Und werde es niemals vergessen. Und höre ich ihn nicht, wenn ich nur lang genug schweige und lausche? Höre ich ihn dann nicht auch sprechen? Als jungen Vater. Und Mann,
sie lauschte. Aber sie konnte nichts hören. Da war nicht die Stimme, die zu den Bildern der Kindheit gehört. Stattdessen nur diese Stimme, die langsam erlosch.
Nun gut, dann höre ich eben sein Handorgelspiel. Das werde ich hören, wenn ich nur will. Und wenn ich das höre, dann wird auch die Stimme von ihm, die Schöne von früher, wieder erklingen. Er hat doch ständig gespielt und gesungen.
Aber so sehr sie auch in sich hineinlauschte, sie hörte seinen Gesang nicht und auch nicht sein Spiel. Sie konnte ihn sehen, das ja.
Sein aufrechter Rücken, die Beine breit auf den Boden gestellt, sitzt er und neigt seinen Kopf hinunter zum Balg. Um ihn herum sind seine Schulkameraden, Dörfler, Verwandte versammelt. Erhitzte Gesichter. Sie schmettern ein Volkslied mit ihm.
Sie sah die geöffneten Münder, sah diesen Singkreis und seinen ergriffenen Blick. Aber sie konnte nichts hören. Nicht einen einzigen Ton. Absolut nichts. Ob sie die Hand des Vaters auf ihrem Rücken, sein Schmunzeln und seine knirschenden Schritte genauso erinnerte, wie es mal war? Plötzlich ihr Eindruck, sie hat sich das alles zusammengebaut. Dann wieder?
Nein, nein, das stimmt nicht. Ich rekonstruiere doch nur.
Doch wie ein Foto. Oder im Film. So klar und unmissverständlich konnten die Bilder in ihrem Kopf gar nicht sein.
Aber zum Kuckuck, so ist es nun mal.
So ist es nun mal. Das Buch meines Lebens ist ausgeglichen, zerfleddert. Ich muss es füllen. Ich brauche die Vollständigkeit, das Wichtige, Schöne. Das brauche ich jetzt.
Moritz, ihr Bruder, kaum größer, kaum älter, stand an der Treppe am Bahnsteig, den Kopf eingezogen und wartete unruhig auf sie. »Wir sollen keine Umwege machen«, sagte er gleich. »Der Vater hat heute Morgen eins von diesen Pflastern bekommen.« Sie hetzten zum Auto. In ihrem Bruder tickte wie immer diese treibende, adrenalinproduzierende Uhr. Vor ihnen Ampeln, um sie herum ein zäher Verkehr, in Moritz ein inneres Rasen. Losfahren, bremsen und fluchen, Gang runter, kurbeln und Gang wieder rauf.
Er muss überholen, um ruhiger zu werden.
Irgendwann konnte er endlich erzählen. Von seiner Frau, die habe noch gestern beim Vater gewacht. Sie sei dann wieder wegen der Kinder gegangen. Die müssten ja auch noch versorgt sein. Die Nächte, das könne sie nicht. Er ja schon gar nicht, das könne man auch nicht verlangen. Beate sah das Profil ihres Bruders lange Zeit an. Den knirschenden Kiefer, Gel in den Haaren.
Also das musst du auch nicht.
Er sagte, ich kann's nicht. Beim besten Willen, wir können das nicht. Wir arbeiten beide. Wir haben 3 Kinder.
Moritz, ich bin doch jetzt da.
Er sagte, ich fahre dich hin und dann gehe ich wieder. Er murmelte was von Finanzamt und Fristen. Drängende, aber beherrschbare Dinge erwarteten ihn. Dann aber bremste er plötzlich, fuhr hoch auf den Bordstein, Gang raus und keine Bewegung dann mehr. Moritz war fertig. Seit Tagen gestand er, sei er verspannt. Mein Nacken, mir zieht es hier runter, bis in den Arm. Ich brauche täglich 2-3 Tabletten. Beate berührte den Bruder an seinem schmerzenden Arm.
Und ich nehme ab. Ich meine, ich fühle mich wirklich ganz kraftlos nach diesem Winter. Ich habe kaum noch Muskeln, kommt es mir vor. Aber komisch ist trotzdem, ich bin jetzt ganz wach. Ich meine, so geistig, bei vollstem Bewusstsein. Ich habe den Eindruck, seit langem mal wieder bin ich da. Mit allen Kapazitäten. Ganz ohne Abschweifung.
Aha, brummte der Bruder. Und hat dabei sicher an sowas wie den Rückschnitt der Sträucher in seinem Garten gedacht. An seine fehlenden Quittungsbelege oder an kommende Maklertermine und ob er die eigentlich einhalten kann. Beates um höchste Bedeutung ringende Art, die war ihm schon immer zuwider gewesen. Sie fuhren weiter und schwiegen. Beate blieb, wie häufig, mit ihren Gedanken wieder allein.
Von all seiner Zeit, die Vater gelebt hat, war ich nur 20 Jahre wirklich ein Teil seines täglichen Lebens. Ein Abschnitt nur in 80 Jahren. 30 Jahre davor war er selber ein Kind, das hier am Ende des Tales heranwuchs. Ein Bursche mit schlaksigen Beinen, später ein Tischler, der sich im Landkreis verdingte. Und die 30 Jahre nach meinem Auszug? Auch diese Zeit gehörte im Grunde doch wieder ihm selbst. Ihm und seiner nie endenden Arbeit. Ihm und seiner Frau. Ihm und seinem wuchernden Garten und seinen Chören gehörte die dann. So war es doch, Vater. So ist es gewesen.
Du wolltest ein anderes Leben, sagte der Vater einmal.
Das stimmt. Aber ich wollte es teilen mit euch.
Du warst zu weit weg, zu eigen geworden, entgegnete er.
Zugfahrt um Zugfahrt bin ich gekommen. Aber egal, wie lange ich auch blieb, du hast mir kaum Fragen gestellt. Nichts wurde geändert in diesen kostbaren Tagen. Immer warst du gefangen in deinem selber anpacken, erledigen müssen. Das Fegen der Straße, das Holz war zu stapeln, die Fenster zu streichen, die Fische und Hunde, das Fernsehprogramm.
Trotzdem hatten wir, sagte der Vater, lass das doch gelten, auch gute Gespräche.
Am Telefon.
Ja.
Im Grunde war ich nur 20 Jahre dein Kind. Von wegen. Gemessen an deinen mich hebenden, schiebenden, mich liebevoll haltenden Händen waren es am Ende gerade mal 10. 10 zarte, verschwommene, mickrige Jahre.
Wir waren nicht.
Wir haben nur selten. Wir hätten mehr noch. Wir hätten. Sollen. So, aber war es zu wenig.
Die Fahrt durch das Tal besänftigte sie. Denn jeder Hof, jedes Tagelöhnerhaus, Biegung um Biegung, sämtliche Sägemühlen und Kirchen, die alten Zigarrenfabriken und Sandsteinbrunnen, die Kriegsdenkmäler und jeder Gasthof waren ihr lieb und vertraut. Die ersten Zeichen des nahenden Frühlings, Tulpen, Narzissen, säumten die blanke, bis in die Ritzen des Gehwegs gesäuberte Straße. Steiler und steiler führte diese sie hinauf in das am höchsten gelegene Dorf, dem Dorf ihres Vaters. Hier angekommen war und ist, wenn man sich einmal herumdreht, egal wo man hinblickt, die Welt zu Ende. Die Kirche aber, umgeben vom Friedhof, ist sichtbar. Von überall her, allzeit, für jeden. Im Wohnungsflur war es...
Irgendwas riecht hier.
Stubenwarm, schummrig und still. Beate stellte leise Koffer und Handtasche ab, entledigte sich ihrer Schuhe, wusch ihre Hände, desinfizierte sie wieder.
Wofür noch?
Und lauschte.
Jemand ist bei ihm.
Dann kam ihre Mutter heraus. Ging ihr entgegen.
Gefasstheit und Hilflosigkeit.
Und sie umarmten sich kurz. Gut, dass du da bist, sagte die Mutter. Und Moritz.
Wo ist er?
Moritz stand unschlüssig da im Rahmen der Schlafzimmertür, Schuhe und Jacke noch an. Den Schlüsselbund in seinen Fingern sah er den Vater noch lebend. Ein letztes Mal an. Er stürzte hinaus. Ich bin dann zu Hause.
Zu Hause? Wo ist das? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Mira, die Pflegekraft, saß neben dem Bett des Vaters, ohne wie sonst, seit sie da war, geschäftig zu sein. Auf seinem Nachttisch waren versammelt der Wecker, ein Palmzweig und eine brennende Kerze, ein Sprühfläschchen und sein Gebetbuch. Er schlief nicht und war auch nicht wach. Alles an ihm war nur ein Ringen nach Atem. Sein schmaler Brustkorb hob sich und senkte sich schwer. Sein Mund stand weit auf.
Wo sind seine Lippen und Zähne?
Nur noch das rechte Auge. Sein gutes war auf. Beate näherte sich, beugte sich zu ihm hinab.
Ich bin's. Ich bin jetzt da.
Ihr Vater...
Ist er das überhaupt noch?
Er zuckte, als würde er furchtbar erschrecken. Er riss seine Augen, nun auch das linke, weit auf. Und seine flatternden Hände schnellten nach oben, fuchtelten ziellos herum, bis sie sich fanden da oben. Und sich dort falteten, Finger an Finger, wie zum Gebet. Dann sanken sie wieder gefaltet herab.
Alles ist gut.
Was konnte sie sagen?
Hab keine Angst. Du bist nicht allein.
Beate löste die Mutter und Pflegekraft ab, setzte sich neben den Vater.
Vor wenigen Tagen noch hast du mir liegend entgegengesehen. Und wenn du wach warst, konnte ich sprechen mit dir.
Er hatte sogar noch mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter gesprochen. Ich bin dann im Himmel und fliege vom Himmel zu euch herab. Das Kind war verstummt und alles war nochmal verbunden gewesen. Ein letztes Mal da. Die fleckige Hand ihres Vaters auf dem zarten Enkelgesicht. Beates Hand auf seiner knorrigen Wange. Sein trüber, sie manchmal berührender Blick.
Nichts davon jetzt mehr.
Dort, wo er nun angelangt war, konnte ihm keiner mehr folgen. Auch roch sie jetzt diesen starken Geruch, der es ihr schwer machte, ihm wie zuvor noch nahe zu sein. Mit jedem Ausatmen strömte er aus ihm heraus.
Was ist das genau?
Bedeckte ihn, hielt sich im Zimmer und zog dann hinaus.
Verzeih mir, ich knie mich neben dich hin.
Sie legte die Hand auf seinen Brustkorb, auf seine gefalteten Hände und drückte die Stirn neben ihm in die Matratze, um ihren Atem von unten zu holen.
Ich muss dich jetzt nicht mehr sehen. Du siehst mich ja auch nicht. Etwas von dir ist inzwischen gegangen. Und was nur noch da ist, erreiche ich nicht. Und begreife ich nicht mehr. Was kann ich denn noch für dich tun?
Den kalten, die Schläfe und Arme streichelnden Lappen. Das Schmerzöl auf seinem Rücken. Den Waden. Die sanfte Massage an seinen Füßen. Die Morgenrasur, die Hilfe beim Wenden des Körpers, die Kissen und Polster, das Windeln und Waschen, wollte er alles nicht mehr.
Ich kann nur noch da sein. Ach nein, es gibt noch das Sprühfläschchen da.
Sie musste die Deckung aufgeben.
Ich sollte damit in deinen Mund sprühen. Also, ich drücke ganz vorsichtig jetzt.
Ein Glück, du erschreckst nicht. Wir halten das beide jetzt irgendwie aus.
Abseits von ihm auf einem Stuhl hielt sie nun Wache und nahm sich vom Nachttisch, weil es so dalag, sein schwarzes Gesangs- und Gebetbuch. Das weiche Leder des Einbands, die Seitenränder vergoldet, die roten Bänder.
Das kommt mir alles bekannt vor.
Ihr Daumen strich über den Goldrand und leise knisternd flatterte das dünne Papier auseinander. In diesem Moment sah der Vater mit beiden Augen eindringlich zu ihr hinüber. Beate hielt inne.
Du meinst wohl, ich bete? Ich werde nicht beten.
Sie glaubte schon lange nicht mehr und legte das schwarze Gebetbuch zurück. Sein Blick jedoch meinte sie gar nicht. Er war in die Ferne gerichtet.
Papa? Was willst du?
Er gab keine Antwort, griff nur ins Leere, verstand sie und sich selber vermutlich nicht mehr.
Siehst du Gespenster?
Sie stand jetzt gebeugt über ihm, damit ihre Augen sich trafen. Aber stattdessen traf sie schon wieder der üble Geruch. Sie eilte rasch zur Balkontür und öffnete sie. Frisch und klar war die Luft dieses Abends. Sie hörte Vogelgezwitscher und Amselgesang. Und dann begannen die Kirchenglocken zu läuten.
Was für ein Zeichen ist das?
Beate trat hinaus auf den Balkon und blickte hinein in das Dorf ihres Vaters. Hinüber zur Kirche, in der er getauft und gefirmt worden war, in die er meistens verspätet geeilt war. Gesang und Gebetbuch in seinem wehenden Mantel oder in einer Hand.
Wie viele Male?
Sie schaute zur Kirche, in der ihr Vater im Chor als weicher Tenor das Gloria, das Kyrie Eleison, das Agnus Dei angestimmt hatte.
Wie viele hunderte, tausende Male.
60 Jahre lang. Oder noch mehr. Drinnen erschien ihre Mutter mit zwei Tassen Kaffee und einem Teller mit Keksen.
Wo soll man denn das zu sich nehmen?
Beate trat wieder ins Zimmer, schloss die Balkontür.
Auf dem halbierten Ehebett da?
auf dieser verbliebenen Gattenseite?
Dort setzte sich ihre Mutter umstandslos hin und tunkte auch schon einen Keks in ihren Milchschaum. Sie habe noch Brezeln und einen Nusszopf, sagte die Mutter und schlürfte Kaffee.
Wie denn zum Kuckuck soll es hier gehen?
Dieser Geruch nach Verwesung. Oder was ist das?
Sie wollte gleich wieder ein Fenster aufmachen, aber der Mutter war es zu kalt.
Und außerdem, Mama, sein Brustkorb bewegt sich nicht mehr.
Er atmet, versicherte aber die Mutter. Dort, siehst du, am Kehlkopf. Dort kann man das sehen.
Das ist doch die Hauptschlagader, Mama.
Man sieht's dort am Hals jedenfalls, so ihre Mutter. Sie rührten nun beide in ihren Tassen und starrten auf dieses hüpfende Zeichen von Leben an seinem Hals. Dann wurde es dunkel. Sie konnten nichts tun. Nur dieses Warten. Jetzt bin ich froh, dass du da bist, sagte schließlich die Mutter. Die letzten zwei Nächte wollte er sterben, aber er kann nicht. Er rief mich um Hilfe, er wollte aufstehen. Er deckte sich andauernd auf. Er wollte hinaus auf den Balkon. Reißt mir die Kleider herunter, hat er gerufen. Auskühlen, irgendwo hinfallen. Rums, bums und aus, hat er gerufen. Lasst mich erfrieren. Dann hat er wieder gebetet. Wenn er noch einmal so unruhig wird, kann man ihm noch mal eins geben.
Was geben?
Noch so ein Pflaster, sagte die Mutter. Er würde dann einfach tief schlafen.
Und wacht dann vielleicht nicht mehr auf.
Der Hausarzt soll noch einmal kommen, rief ihre Mutter in hilfloser Wut plötzlich aus. Rita, Rita, stammelte kurze Zeit später der mit dem Tode ringende Vater und Mann. Und wie sie beide bei ihm am Bett standen, streckte er seiner Frau Rita die Hände entgegen. »Was siehst du?«, fragte sie ihn und griff nach den fuchtelnden Händen und legte sie wieder zusammen und hielt sie zusammen und fest. »Was ist denn, Ewald? Beruhige dich doch.«
»Er hat einen Albtraum.«
»Du träumst nur. Das sind diese Medikamente. Hab keine Angst.«
Er aber stöhnte. Er jammerte, bettelte.
»Aber um was?«
»Siehst du? Genau wie die Nächte davor«, sagte die Mutter. »Er zappelt und will aus dem Bett. Ewald, das kannst du nicht mehr.«
»Wieso denn? Das geht schon. Wenn wir ihm helfen, wird es doch gehen.«
Sie riefen die Pflegekraft Mira und dann begannen drei Frauen behutsam an ihm, nichts mehr als Haut noch und Knochen, zu ziehen und zu schieben. Sie hoben ihn tatsächlich hoch, diesen schlaffen, nach oben strebenden Körper.
»Wohin denn nur?«
Sie wollten ihn sitzend stützen und halten. Doch kaum etwas aufrecht gebracht, ließ sein verzweifeltes Wollen schlagartig nach. Ermattet sackte er wieder zusammen und fiel, von ihren wachsamen Händen gehalten, zurück in sein Bett. Der Freund aus Hochstein musste sich sowas nicht ansehen. Sein Vater war mit einem Sprung aus dem Fenster in seinen Himmel entkommen. Vom fünften Stock einer Klinik. Und auch die Mutter der Freundin aus Borsig musste nicht leiden. Sie starb überraschend an einem Hirnschlag und lag wie ein Vogel im Flur ihres einsamen Hauses. Zwei graue, lautlose Tage, bevor man sie fand. Gnädig sind solche Tode für die, die sie sterben. Und manche, die einen Sinn, Bedeutung, Gesetze in allem und diesem ausmachen wollen, behaupten, es gebe für jeden und jede Familie den passenden Tod. Man könne das irgendwie selber entscheiden. Die Art seines Todes und seinen Zeitpunkt. Was würde das heißen? Hatten die Familien des Freundes aus Hochstein und der Freundin aus Borsig schon alles getauscht und gesagt? Waren sie alle schon vor diesen plötzlichen Toden gesättigt, versöhnt und für immer befriedet gewesen?
Und was heißt das für uns? Wollte er leiden? Musste er wochenlang zu einem Pflegefall werden? Um so noch einmal all das zu erfahren, im Übermaß gar, was er womöglich seit langem vermisst hat. unsere ihn umsorgende Liebe, unsere Aufmerksamkeit, die Intensität der letzten Gespräche. Brauchte er das, womöglich von mir, um zu sterben?
Vater und Tochter wären sich nie mehr so nahe gekommen. Der sterbende Vater war wieder ruhiger geworden. Aber nach Sauerstoff rang seine Lunge. Um seine Verteilung kämpfte noch immer Pulsschlag um Pulsschlag sein Herz. Beate saß auf dem Boden, wieder alleine mit ihm.
Du bist nicht mehr da, obwohl du noch da bist.
So war es häufig gewesen. So ist es auch jetzt.
Nie ist es wahrscheinlich genug, was man ein Leben geteilt hat. Aber mit dir und mit mir war es zu wenig.
Zu wenig. Warum? Ich bin der Sohn eines Bauern, hatte er einmal erklärt. Ich habe ein Handwerk gelernt, mein Geld mit den Händen verdient, mit diesen Händen, hatte er häufig gesagt. Und Arbeit hat's immer gegeben. Und mehr als mir lieb war, seit ich 5 Jahre alt war. Und trotzdem zum Essen nicht immer genug. Freizeit zum Spielen und Denken. Wann hat's denn das mal gegeben, hatte er einmal geklagt. Am Sonntag, da ging's in die Kirche, da gab es Prozession. Freizeit. Sowas gab's nie. Und dann? Jahre später kommst du daher, sprichst nur noch Hochdeutsch und springst aus der Reihe, hatte er einmal gesagt. Und plusterst dich auf und willst, gar als Mädchen, studieren. Das hat doch niemand verstanden. So hatte er manchmal gesprochen. Und schau einmal her, dieses Haus, hatte er häufig gescholten. Das hab ich gebaut, für uns als Familie. Platz ist für alle darin.
Ich will hier nicht bleiben,
hatte sie immer gesagt. So ist mein ganzes Schuften umsonst und sinnlos gewesen, hatte er dann gebrüllt.
Ich will ein anderes Leben,
hatte sie sich im Gegenzug heiser getrotzt. So sind sie sich kaum noch begegnet.
So war es gewesen. Wie aber baue ich Brücken zu meinem eigenen Kind? Hat es, was es gebraucht hat, an Wärme und Liebe erfahren? Lässt es mich ebenso los? Es zieht sich zurück, verschließt mir den Zugang zu seinem Kokon, schlüpft unbemerkt und flattert davon. Wie bleibe ich mit ihm dann dennoch verbunden? Wie kann ich verhindern, dass uns das Gleiche passiert?
Ihr brummte der Kopf.
Ich sollte am besten gar nichts mehr denken.
Wie flach ihr Atem auch war, sie kauerte zu seinen Füßen vor seinem Bett. Sie musste das Badfenster öffnen. Und die Balkontür, die riss sie jetzt abermals auf. Ihr war etwas schwindlig, als sie im Türrahmen stand. Sie schnappte nach diesem kühlenden Durchzug, rieb sich die Stirn und dehnte und streckte den Rücken die Glieder. Das Sterben des Vaters hatte sich in ihr inzwischen vollzogen. Immer noch lag auf dem Nachttisch sein schwarzes Gebetbuch. Und heftiger flackerte nun daneben im Durchzug die Kerze. Beate schloss Fenster und Türen und nahm sein Gebetbuch erneut. Das Buch dieser Stunde, was sollte sie sonst tun? Sie blätterte durch die hauchdünnen Seiten, fand das Gebet für einen Kranken, las die Kinder- und Abendgebete, die sie noch kannte, und las.
Spielt keine Rolle, ob ich das glaube.
Sie las die Gebete mit seltsamer Achtung, blätterte weiter und fand auch ein Sterbegebet. Das las sie flüsternd.
Es könnte ihm helfen, hinüberzugleiten.
Mehr als einmal hatte der Vater ihr Zweifel an seinem Gott und einem christlichen Jenseits gestanden. Jetzt hoffte sie plötzlich, er könne die Zweifel doch noch mit ihrer Hilfe besiegen. Als die Pflegerin Mira sie ablösen kam, verließ Beate erleichtert das Zimmer, öffnete leise die Wohnzimmertür und sah ihre Mutter, die in 2 zusammengeschobenen Sesseln die Augen geschlossen hinter der Brille, vielleicht sogar schlief. Sie ging in die Küche, wo zu ihrem Erstaunen Töpfe mit Essensresten auf dem Herd und der Anrichte standen. So etwas wie Bouillon mit Nudeln war noch in einem, im anderen Gulasch. Und ohne zu zögern, schaltete sie die Herdplatten an. Aufgeschnittene Knödel fanden sich auf einer Platte, rote Beetesalat, Käse und ein Rest Grießbrei im Kühlschrank. Den Nusszopf entdeckte sie in einer Tüte im Brotfach, Weißbrot und Hefegebäck. Sie füllte sich zwei Kellen dampfende Suppe in einen Teller, dann, als der leer war, das brodelnde Gulasch mit Knödelscheiben hinein. Sie löffelte, kaute, zerlegte, schob und schaufelte, aß. Sie saß auf dem Platz ihres Vaters.
Herrlich schmeckt rote Beete zusammen mit Knödeln.
Tomaten passen am besten zu Leona mit Weißbrot.
Und Grießbrei braucht einen Espresso.
Und der Espresso braucht Zucker und Milch. Warm und geschäumt.
Dann folgte ihr Schmacht auf saure Gurken und Käse. Sie baute sich Türmchen und stopfte sich eins nach dem anderen hinein. Sie kaute Gedanken verloren und schluckte benommen, türmte und stopfte, was immer hineinging, in sich hinein. Es war gegen 11, als endlich der Hausarzt erschien. Er hatte den weißen Kittel zu Hause gelassen und hörte Ewald, den alten Patienten, nicht einmal mehr ab. Er betrachtete ihn in fast besinnlicher Weise und streichelte ihn irgendwie zärtlich über die Wange. Der Vater reagierte im Grunde nicht mehr.
Oder ist dieses Zucken der Brauen ein Akt der Begrüßung?
Er hatte die Beine zur Seite geklappt und atmete wieder mit offenem Kiefer. »Das sollte wohl reichen«, sagte der Arzt, nachdem er ein weiteres Pflaster über dem Herzen des Vaters aufgeklebt hatte. »Er ist doch ganz ruhig jetzt. Und so wird er bleiben und sein.« Der Vater war aber keineswegs ruhig. Mutter und Tochter beschlossen, dass sie jetzt beide bei ihm bleiben wollten.
Warum dieses Leiden?
Für welche Sünden muss er noch büßen? Fragte die Mutter.
Ich dachte, die Krankensalbung nimmt alle hinweg.
Das hier ist wirklich kein Segen. Ein Aufschub für nichts mehr.
Beruhige dich, Papa. Wir sind doch bei dir. Bald hast du es geschafft.
Ihr Vater beruhigte sich etwas, machte dann aber spärliche Strampelversuche, entspannte sich zögernd und zitterte wieder am ganzen Leib.
Apfelkompott mit Vanilleeis hatte er als letztes gegessen.
Begann irgendwann, aus lauter Verzweiflung, die Mutter zu plaudern.
Eiskaltes Eis, ein paar Löffel nur. Das Mus war noch lauwarm gewesen.
Durchhalten, sagte sich wieder und wieder Beate. Und sah jetzt den Apfel vor sich, den der Vater Wochen zuvor noch am Küchentisch sitzend geschält hatte, den er halbiert und geviertelt und dessen Kerne er mit großer Sorgfalt herausgepult hatte. Jetzt schau, der hat jetzt tatsächlich 8 Kerne, hatte ihr Vater gesagt. 1, 2, 3, 4, 6, ja, genau, 8. Das sind sehr viele und darum ist dieser Apfel gesund. Und der Baum, an dem er gehangen hat, der ist es auch. Kerngesund. So sagt man doch auch. Der hat guten Boden, verstehst du?
Verstehe.
Ja doch, das kannst du mir glauben, hatte er zu ihr gesagt. Ein Apfel mit wenigen Kernen, das ist ein Zeichen dafür, dass es dem Baum gar nicht gut geht. Ein Apfel mit vielen Kernen ist besser.
Ach so, ja?
Gesunder Boden, Nährstoffe, Wurzeln, alles in Ordnung. Jetzt schau nicht so blöd, das ist so. Das habe ich selber beobachten können.
Siehst du tatsächlich die Kerne, Papa? Immer?
Ja, sicher. Ich zähle die immer, hatte er zu ihr gesagt.
Hätten wir uns nicht verloren. Ich hätte ihn dafür geküsst. Mir ist nicht gut.
In ihrem Kopf begann es zu stechen. Doch hörte sie wieder den Vater, der laut und erbärmlich zu rufen begann. Er rief seinen Herrgott. Er schrie oder klagte, stemmte sich hoch und streckte Arme und Beine, soweit es nur ging, unter den Decken nach oben, als würde er abheben wollen, als läge er in einem Netz, das ihn nach oben hinaufziehen soll.
Ich glaube, mir wird übel.
Ich gehe mal nach draußen.
Sie stürzte hinaus in den Flur und ins Bad. Scharf roch der braune Urin ihres Vaters, den man hier immer hineingekippt hatte. Ihr Magen wölbte sich nach allen Seiten, nach oben oder nach innen. Und alles schoss aus ihr heraus. Die Gurken, der Käse, das Gulasch- und Hefegebäck, der Ekel, die Tränen. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser. Las währenddessen die Mutter dem Sterbenden vor.
Ich würde gern kurz einmal rausgehen.
Bleib nicht zu lange weg, erwiderte ihre Mutter und las weiter vor. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Beate nahm einen Weg, den sie seit Jahren gewohnt war zu gehen. Sie ging unter morschgrauen Bäumen am Steilhang entlang, der ihrem Vater gehörte. Hier grasten einst Schafe, jetzt wucherte überall Ginster und Brombeergestrüpp. Sie setzte sich,
wie spät mag es sein,
auf eine Holzbank,
2 oder 3 Uhr,
und schaute hinunter auf das in seiner Senke schlummernde Dorf. Sie fröstelte, aber die feuchtkalte Luft dieser Nacht tat ihr gut.
Hier bist du immer noch lebendig und wirst es vielleicht, solange ich das fühle, und länger womöglich noch sein.
Dort unten, im Gasthaus zum Schwanen, wo seine Mutter herstammte, war er geboren. Und neben dem Gasthaus war er 8 Jahre zur Schule gegangen. Davor, auf dem Sportplatz, hatte er oft als schlaksiger Bursche gekickt. Dahinter, im Pfarrhaus und in der Kirche, hatte er 60 Jahre gesungen. In seinem Chor.
Hier werde ich dich immer suchen. Und vielleicht finde ich dabei auch mich. Das Kind, das hier aufwuchs, in deinem Dorf, dem Dorf deiner Ahnen. Obwohl doch auch hier in diesem träge sich wandelnden Tal vieles verschwindet. Ich finde das Kind, das ich war, und ihm zur Seite, den schmunzelnden Vater, einen oft schimpfenden, aber auch singenden Mann. Oder noch besser, es geht was anderes weiter mit uns. Wir werden uns hier auf diesen Höhen wieder begegnen, im Guten. Nicht mehr als Vater und Tochter verlassen, jeweils vom anderen. Aus diesen Rollen sind wir dann endlich befreit. Wir treffen uns wieder als alte Vertraute, die unerwartet viel Gemeinsames haben. Wir wandern und haben uns stundenlang was zu erzählen. Wir singen sogar ein paar Lieder zusammen, während wir wandern. Das wäre schöner. Was meinst du? Das wäre doch was.
Sie wusste, sie sollte zurückgehen. Aber sie konnte noch nicht. Sie suchte den Vater bereits in ihrer Zukunft, verharrte am Hang auf der Holzbank, erleichtert und schwer. Als sie dann endlich zurückkam, war er gerade gestorben. Mutter und Tochter lauschten beide, nichts mehr zu hören, nichts mehr zu sehen von seinem Leben. Erloschen, verwandelt, regungslos. Ruhig lag er da. Der Leichnam bedeutete der Tochter nichts mehr. Einer Mumie glich der verstorbene Vater, der in den folgenden Stunden vom Hausarzt für tot erklärt, vom Pfarrer gesegnet, mit Essigwasser gewaschen und schließlich mit schwarzen Schuhen und blauem Anzug von den Bestattern aus seinem Haus hinausgeschafft worden war. Sie mochte das alles gar nicht mehr sehen. Anders die Mutter, die auch den Körper des Vaters geliebt hatte. Er sieht jetzt ganz schön aus, sagte die Mutter, solange er bei ihr in ihrem Schlafzimmer aufgebahrt war.
Er ist nicht mehr hier.
Ich will ihn jetzt nicht mehr besuchen.
Und Moritz, Der Bruder? Der ging zu dem Leichnam des Vaters erst dann hinein, als seine Frau und seine drei Kinder ihm ihre letzte Ehre erwiesen. Er folgte seiner Familie geduckt, mit verlegen gefalteten Händen und ging dann als erster wieder hinaus. Es dauerte lange, bis Beate wieder im nördlichen Osten angekommen, in ihrem Leben zurück war.
Wo ist mein Zuhause?
Zugfahrt um Zugfahrt war es verloren gegangen. Der Winter jedoch war verschwunden. Der Frühling begann und in manchen Nächten, die klar waren, suchte Beate den Vater über den Häusern und Straßen der Stadt.
Ich meine, ihn zu spüren, sobald ich hinauf zu den Sternen schaue oder den Zug der Wolken verfolge.
Doch diese gewünschte Gewissheit ließ langsam nach, je länger er tot war. Irgendwann sah sie ihn nicht und spürte ihn nicht mehr.
Er ist einfach weg. Entfernt. Ein Raum meiner Sehnsucht. Wie lange und häufig in meinem Leben.
Dann sah sie ihn einmal nach wie vielen Wochen im Traum. Er war nicht größer als ihre Tochter und lag auf einer Bahre. Sie hatte die Bahre unter den Arm an ihre Hüfte geklemmt. Sie trug den kindsgroßen Vater, er hatte gar kein Gewicht mehr, durch Gänge und Treppen hinauf. Dann öffnete sich vor ihr ein weißer und strahlender Saal. Da hat sie ihn sitzen und spielen gesehen. Sie konnte ihn auch wieder hören. Sie hörte sein schönes Akkordeonspiel und seinen weichen Gesang. Seit diesem Traum ist sein Verlust zu ertragen.
Es war nicht genug. Aber etwas wird bleiben. Etwas von ihm bleibt, solange ich lebe. In mir.
Nicht genug von Chris Ohnemus mit Christina Große. Komposition Tom Kubli. Dayan Valentin Butt. Musikaufnahme Jean Cimczak. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Pia Frede. Regie Martin Zülker. Produktion Saarländischer Rundfunk mit Radio Bremen 2014.